SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die UEFA will Fußball und Politik strikte trennen. Das Münchner Stadion leuchtet heute nicht in den Regenbogenfarben. Die Sportverbände hätten ein grundsätzliches Problem.
Diese angebliche Trennung von Sport und Politik ist gar nicht möglich. Das ist eine Lebenslüge»,
sagt der Sporthistoriker Christian Koller. Frauen sind auch im Kulturbetrieb untervertreten, stellt Seraina Rurer von der Stiftung Pro Helvetia fest.
«Ich bin aber überrascht, wie stark die Unterschiede sind in den verschiedenen künstlerischen Disziplinen.»
In welchen das ist und was dagegen unternommen wird, wir sagen es gleich. Wie zahlen wir in Zukunft in der Schweiz? In Schweden etwa spielt Bargeld kaum noch eine Rolle.
«Ich glaube schon, dass die Entwicklung auch in Richtung Schweden geht. Wenn man in Schweden umherangereist ist, da kommt man schon ein Gefühl über, wie das in der Schweiz vielleicht, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre könnte sein.»
Erklärt uns Bankenprofessor Andreas Dietrich im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hofer und Ursula Vogler. Sie hat die Nachrichten.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deutliche Worte gefunden in Bezug auf ein Gesetz, mit dem die ungarische Regierung Informationen über Homo- und Transsexualität beschränken will. Das Gesetz sei eine Schande.
The Hungarian bill is a shame. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation.
Es diskriminiere Menschen eindeutig aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, sagte von der Leyen in Brüssel. Sie wolle der ungarischen Regierung in einem Schreiben die rechtlichen Bedenken der Kommission in Bezug auf das Gesetz mitteilen. Um auf das Gesetz aufmerksam zu machen, hatte die Münchner Stadtregierung geplant, das Stadion beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn heute Abend in Regenbogenfarben zu beleuchten. Der Entscheid des Europäischen Fußballverbandes UEFA, dies zu verbieten, hatte in der deutschen Politik und Gesellschaft zu viel Kritik geführt. Der Klimawandel führt offenbar zu einem verstärkten Abbau von Ozon über der Arktis. Das berichten Forschende des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts im Wissenschaftsmagazin Nature Communications, nachdem bei der Mosaik-Expedition im Frühling 2020 ein Rekord-Ozonverlust über der Arktis erfasst wurde. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass sich die Ozonschicht in der Arktis erholt, im Zuge des weltweiten Verbots sogenannter FCKW, einer wichtigen Gruppe ozonschädigender Substanzen. Die neuen Ergebnisse zeigen, dass nicht nur die FCKW die Dicke der Ozonschicht beeinflussen, sondern auch die Auswirkungen des Klimawandels. In Hongkong stellt die prodemokratische Zeitung Apple Daily ihren Betrieb ein. Die letzte Ausgabe erscheine spätestens am Samstag, gab ihr Herausgeber Next Digital bekannt. Die Entscheidung sei aufgrund der aktuellen Umstände in Hongkong getroffen worden. Die Polizei hatte letzte Woche mehrere Führungskräfte von Apple Daily festgenommen und Vermögenswerte der Zeitung eingefroren. Die Behörden in Hongkong erklärten, Artikel der Zeitung hätten möglicherweise gegen das chinesische Sicherheitsgesetz verstoßen. In der Schweiz verunfallen jährlich rund 21.000 Velofahrerinnen und Fahrer. In mehr als 1.300 Fällen sei Alkohol im Spiel, die Tendenz steigend, teilte die Unfallversicherung Suva mit. Die Suva weist darauf hin, dass auch für Velofahrerinnen und Fahrer die Alkoholobergrenze von 0,5 Promille gelte. Wer neben einem Velo auch einen Fahrausweis für ein motorisiertes Fahrzeug habe, müsse diesen unter Umständen abgeben, wenn er mit zu hohem Alkoholgehalt am Velolenker kontrolliert werde. Wer in der Schweiz wohnt, macht auch in diesem Sommer vor allem in der Schweiz Ferien. Davon geht Schweiz Tourismus aus. Es zeichnet sich allerdings ab, dass auch Gäste aus dem europäischen Ausland wieder mehr Ferien in der Schweiz buchten. Aus Frankreich etwa erwartet Schweiz Tourismus wieder 20% mehr Gäste im Vergleich zum letzten Jahr, sagt Direktor Martin Niedecker, aus Deutschland 15% mehr. Das Wetter. Heute Nachmittag und Abend gibt es einige Platzregen, gebietsweise heftige Gewitter mit Hagel- und Sturmböen. Morgen ist es zunächst noch teils sonnig, tagsüber wird es gewitterhaft. Die Temperaturhöchstwerte liegen im Norden zwischen 20 und 25 Grad, im Süden bei 27 Grad.
Heute Abend hätte das Münchner Fußballstadion in den Regenbogenfarben leuchten sollen, als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung, anlässlich des EM-Spiels Deutschlands gegen Ungarn. Die Stadt München wollte damit gegen ein neues Gesetz in Ungarn protestieren, das die Informationsrechte von Jugendlichen über Homo- und Transsexualität einschränkt. Und wie wir eben in den Nachrichten gehört haben, will die EU-Kommission jetzt gegen dieses Gesetz vorgehen. Unterdessen hat die UEFA, der Europäische Fußballverband, die Münchner Aktion verboten. Sie sei politisch gefärbt. Die UEFA will nicht, dass Politik und Sport vermischt werden. Viel Kritik prasselt jetzt auf sie ein. Christian Koller leitet das Schweizerische Sozialarchiv und ist Vizepräsident des Vereins Schweizer Sportgeschichte. Er publiziert regelmäßig über die Beziehung zwischen Fußball und Politik. Frage deshalb an ihn. Die UEFA beruft sich auf ihre Statuten und auf die Trennung von Sport und Politik. Überzeugt sie diese Argumentation?
Nein, diese Argumentation überzeugt mich nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, diese angebliche Trennung von Sport und Politik ist gar nicht möglich. Das ist eine Lebenslüge, die von den Sportverbänden seit langer Zeit gelebt wird, aber in der Realität, wo der Sport ein wichtiger Teil ist unserer Gesellschaft, ist er eigentlich untrennbar immer mit Politik, Wirtschaft, Medien und anderen gesellschaftlichen Faktoren verknüpft.
Also das heißt, ein Sportverband kann überhaupt gar nicht unpolitisch sein?
Nein, das kann er nicht, obwohl das immer angestrebt wird. Es gibt Fälle, wo ein Sportverband, was auch immer er macht, eine politische Aussage macht, zum Beispiel wenn es darum geht, einen Nationalverband neu aufzunehmen, eines Territoriums, das sich als unabhängiger Staat definieren möchte und ob man jetzt diesen Verband aufnimmt oder ob man ihn nicht aufnimmt, das ist zwangsläufig immer eine politische Aussage.
Wo sehen Sie denn in der Geschichte klassische Beispiele für die Vermischung von Sport und Politik?
Es gab in der Vergangenheit viele Fälle, wo der Sport auch sehr aktiv von der Politik her, von Politikern, politischen Regimen für seine Zwecke instrumentalisiert wurde. Beispiele sind die Fußballweltmeisterschaft 1934 in Italien, wo sich Mussolini der Weltöffentlichkeit präsentieren konnte, oder zwei Jahre später dann das noch berühmtere Beispiel, die Olympischen Sommerspiele in Berlin in Nazi-Deutschland, oder dann natürlich während des Kalten Krieges diese dauernden Wettkämpfe zwischen Ost und West an den Olympischen Spielen.
Die Stadt München wollte heute Abend mit der Aktion explizit gegen das neue Gesetz in Ungarn protestieren. Hätte sie diesen Verweis nicht gemacht, hätte die UEFA dann ablehnen können. Sie lanciert ja selber immer wieder Aktionen, beispielsweise gegen den Rassismus.
Ich denke, in diesem Fall wäre es für die UEFA sehr schwierig geworden abzulehnen, wenn nicht dieser direkte Bezug zu Ungarn bestanden hätte, eben weil die Sportverbände selber auch immer wieder entsprechende Kampagnen lancieren und dort dann eben irgendwie behaupten, das sei nicht politisch, es gehe um Menschenrechte. Das stimmt natürlich, aber Menschenrechte sind auch ein hochpolitisches Thema, aber hier sieht man dann halt auch wieder eigentlich gerade die Nähe der UEFA zur Politik, wenn es darum geht, dass ein konkreter Staatschef da kritisiert werden könnte, dann schreckt man davor zurück, wenn es um allgemeinere Statements geht, die dann vielleicht nicht unmittelbar auf ein Land oder auf einen Politiker abzielen, dann hat man keine Probleme damit.
Sagt der Sporthistoriker Christian Koller. Und so geht's weiter bei uns. Wie kommt neues Leben in abgelegene Bergdörfer? Ortstermin Realbund, das Gespräch mit dem Entwickler von Berggebieten. Und der Personenkult um den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er zeigt sich uns in einer Höhle. Ja, wie bezahlen Sie an der Kasse im Supermarkt, beim Tanken oder auf dem Hofladen? Bar oder bargeldlos? Seit Ausbruch der Pandemie gibt es ja in zahlreichen Läden den Hinweis nach Möglichkeit, ohne Münzen und Noten zu bezahlen, kontaktlos und virenfrei. Das Bargeld aber schon abzuschreiben, wäre verfrüht, zeigt eine Umfrage der Schweizerischen Nationalbank. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Schon vor der Pandemie haben sich unsere Gewohnheiten beim Bezahlen an der Kasse schleichend verändert. Gerade Jüngere greifen vermehrt statt zur 20er-Note zu einer Bezahl-App auf dem Smartphone oder zu einer EC-Karte. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt, stellt David Moser, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, fest.
Am meisten überrascht hat mich die Stärke des Rückgangs bei der Verwendung vom Bargeld. Dass es in diese Richtung geht, war klar, aber die Art und Weise, die Stärke haben mich überrascht. Immerhin, 2 von 5 Zahlungen werden immer noch mit Bargeld getätigt.
Allerdings ist nicht klar, wie stark der Einfluss der Pandemie auf unser Zahlungsverhalten effektiv war.
Wie groß er genau war, wissen wir nicht. Wir vermuten aber, dass er doch relevant war, der Einfluss. Tatsache ist, dass Bargeld nicht mehr überall akzeptiert wurde während der Pandemie. Tatsache ist, dass die Befragten auch sagen, dass sie ihr Verhalten deutlich geändert haben.
Neben der Pandemie und der Angst vor Viren an der Kasse gibt es auch andere Gründe, warum Menschen immer seltener Münzen und Noten aus ihren Portemonnaies hervorkramen. So ist es inzwischen vielerorts möglich, kontaktlos zu bezahlen, also ohne, dass man die Karte in ein Gerät steckt und mühsam einen Code eintippen muss. Das ist bequem, einfach und sicher und wird inzwischen gar als benutzerfreundlicher eingestuft als das gute alte Bargeld. Für das Bargeld, das notabene die Nationalbank selber herausgibt, sind das kaum gute Nachrichten. Trotz dieser Entwicklung sagt David Moser:
Das heißt aber nicht, dass Bargeld tot ist. Im Gegenteil, Bargeld hat nach wie vor sehr gute Eigenschaften und ist komplementär gut einsetzbar als Zahlungsmittel.
Wie in der Schweiz Rechnungen beglichen werden, spiele für die Nationalbank keine Rolle.
Also wir sind verantwortlich für die Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung mit Bargeld. Gleichzeitig sind wir aber auch verantwortlich für die Sicherstellung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Das heißt, es hat keine direkten Folgen für die Nationalbank.
Übrigens, dass wir nach der Pandemie Cash wieder hochleben lassen, ist fraglich. Ein Drittel der von der Nationalbank befragten rund 2100 Personen hat angegeben, das eigene Verhalten beim Bezahlen wohl nachhaltig verändert zu haben. Cash ist King gilt wohl immer weniger.
Evelyn Kobler. Mehr zur Zukunft des Bargelds gibt's im Tagesgespräch um 1. Wann waren Sie zuletzt in einem Konzert, das von einer Frau dirigiert wurde? Wenn Ihnen keines einfällt, ist es kein Zufall. Denn Frauen, die im Konzertsaal den Taktstock führen, gibt es kaum. Eine Untersuchung der Universität Basel hat nun erstmals untersucht, wie Frauen und Männer im Schweizer Kulturbetrieb vertreten sind. Der Befund fällt kritisch aus. Sabine Bitter.
Frauen sind im Schweizer Kulturbetrieb stark untervertreten. Dies zeigt sich in den Vorständen und Präsidien der Schauspielhäuser und Festivalbetriebe. In diesen Gremien, die strategische Entscheide fällen, beträgt der Frauenanteil gerade mal 29%. Dies geht aus einer Studie der Universität Basel hervor. Darin wurde erstmals mit Stichproben in der ganzen Schweiz untersucht, wie Frauen im Vergleich zu Männern in der Musik und Literatur, in der visuellen und darstellenden Kunst vertreten sind. Pro Helvetia hat die Studie unter anderem in Auftrag gegeben. Sie tat dies gestützt auf die aktuelle Kulturbotschaft des Bundesrats. Dieser verlangt, dass die Chancengleichheit für Frauen und Männer verbessert wird. Das Projektteam um Andrea Zimmermann des Zentrums Gender Studies der Universität Basel hat dafür 38 Kulturhäuser und zahlreiche Produktions- und Berufsverbände untersucht. Über alle Sparten betrachtet zeigt sich nun, im Kulturbetrieb herrscht eine große Ungleichheit vor. Die Kulturmanagerin bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Seraina Rohrer, ist davon nicht völlig überrascht.
Ich bin aber überrascht, wie stark die Unterschiede sind in den verschiedenen künstlerischen Disziplinen.
Ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis nur in der Literatur. Ganz anders sieht es in der Sparte Musik aus. Von 100 Personen, die Konzerthäuser und Musikfestivals leiten, sind nur gerade 8 Frauen. Auch im Konzertsaal wird der Ton von Männern angegeben. Es gibt zwar viele junge Frauen, die das Dirigieren studieren, aber an die großen Häuser schaffen sie es nicht und auch selten auf die Bühne. Nur 2 von 100 aufgeführten Werken stammen von Komponistinnen und nur in 6 von 100 Aufführungen führt eine Frau den Taktstock. Die Projektleiterin der Studie, Andrea Zimmermann, sagt zu den Gründen, lange Arbeitszeiten, Abendauftritte, Auslandtourneen ließen sich schlecht mit Familie vereinbaren und
wir sehen sehr intransparente Verhandlungen von Honoraren und Gagen und Intransparenz schafft stets Bedingungen auch für Diskriminierung und hier eben auch aufgrund von Geschlecht.
Nicht nur in der Szene der klassischen Musik, auch im Rock, Pop und Jazz. Da beträgt der Anteil von Frauen auf der Bühne zwischen 9% und 12%. Yvonne Meyer, die sich im Verein Helvetia rockt, für eine bessere Vertretung von Frauen einsetzt, sagt, es fehle an Vorbildern, aber das sei seit langem bekannt.
Die für uns viel spannendere Frage ist, will die Musikbranche etwas verändern? Und für diesen Veränderungsprozess braucht es aktives Engagement von allen.
Auch für Seraina Rohrer von Pro Helvetia ist klar, dass es aufgrund des neuen Befunds Maßnahmen braucht.
Es ist nicht unsere Aufgabe, die Missstände zu beheben, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt da wirklich eine Diskussion starten. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns über die nächsten Jahre wirklich überlegen, wie können wir hier Maßnahmen treffen, die längerfristig zu mehr Chancengleichheit auch führen.
Pro Helvetia als wichtige Akteurin, etwa bei der Vergabe von Werkbeiträgen und Stipendien, hat auf das Defizit bereits reagiert und erfasst seit neuestem bei den Gesuchen auch das Geschlecht, um die Verteilung der Gelder in Zukunft besser zu überprüfen.
Rendezvous 12.47 Uhr. Die Leute ziehen weg, die Schule, Bank, Post und der Dorfladen sind geschlossen. Dieses Schicksal teilen viele Bergdörfer in der Schweiz, so auch die Gemeinde Realp im Kanton Uri. Im kleinen Dorf zuhinterst im Urseren Tal wollen die Bewohnerinnen und Bewohner diese Entwicklung jedoch nicht mehr einfach so hinnehmen. Eine Projektgruppe wälzt ambitionierte Pläne, um Realp aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Zentralschweiz-Korrespondent Christian Öxlin.
Der Ortskern von Realp, das ist die Pfarrkirche, die Furkapassstrasse, die mitten durchs Dorf führt und etwa 50 Häuser. Einige von ihnen wirken etwas baufällig. Mitten im Dorf befinden sich auch der Parkplatz des Autoverlats durch den Furka und der Bahnhof. Realp wirkt verlassen an diesem späten Nachmittag. Und auch die Terrasse des Hotels deshalb ist leer, bis auf 2 Gäste. Es sind die beiden Brüder Franz Xaver und Georg Simmen. Sie sind in Realp aufgewachsen und hängen an ihrem Dorf.
Das ist natürlich Heimat schlussendlich. Es gefällt uns hier, es ist ein sehr schöner Ort, es hat wunderbare Berge rundum und darum muss hier weiter gelebt werden können.
Sie haben eine Arbeitsgruppe gegründet, um dem Dorf neues Leben einzuhauchen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist in den letzten Jahrzehnten nämlich um mehr als die Hälfte geschrumpft. Heute leben noch 150 Personen in Realp. Für das Dorf sei es 5 vor 12, sagt Franz Xaver Simmen.
Weil wir haben auch noch ein Problem der Demografie. Über ein Drittel der Einwohner ist jetzt schon im hohen Pensionsalter drin. Und deshalb ist es jetzt höchste Eisenbahn, dass hier gewisse Akzente gesetzt werden, dass hier investiert wird.
Das Dorf müsse zwingend aus dieser Negativspirale herausfinden. An Ideen mangelt es den beiden Brüdern nicht. Im alten Ortskern sollen die Gebäude renoviert werden. Auf dem Areal der Matterhorn-Gotthard-Bahn sehen sie Raum für eine Überbauung mit Wohnungen und Läden. Und ihre Visionen gehen sogar bis zu einer Erschließung des Galenstocks inklusive Drehrestaurant auf dem Gipfel. All diesen Ideen steht zurzeit aber ein grosses Problem im Weg: der Schnee. Im Winter ist das Dorf nämlich wegen Lawinengefahr häufig komplett vom Rest des Kantons abgeschnitten.
Wir haben es nicht geschafft, Leute nach Realp zu bringen, die zum Beispiel hier wohnen und in Andermatt arbeiten. Weil die Unsicherheit, wann ist die Straße wieder zu, wie lange ist sie zu, das ist heute einfach nicht mehr akzeptabel, sowohl für Arbeitgeber wie auch für Arbeitnehmer.
Die unberechenbaren Sperrungen schreckten Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ab. Eine Galerie für die Straße wäre die Ideallösung, eine solche ist dem Kanton Uri aber zu teuer. Deshalb schlägt die Arbeitsgruppe eine Lawinensprenganlage am Berg vor. Erste Gespräche mit der Regierung seien am Laufen, sagt Georg Simmen, der für Realp und die FDP im Kantonsparlament politisiert. Auch sein Bruder hat Einfluss in Uri. Franz Xaver war einst Geschäftsleiter von Andermatt Swissalps, der Firma von Investor Sami Saviris, die in Andermatt das Tourismusresort realisiert hat. Vom Boom in Andermatt hat Realp bisher noch nicht profitieren können. Dabei wäre ein gewisses Startkapital in der Gemeindekasse durchaus vorhanden, sagt Georg Simmen.
Die Gemeinde muss eben aus diesem Verwaltungsmodus herauskommen, indem sie eigentlich schon seit mehreren Jahren ist, indem man eigentlich gute Steuereinnahmen hat und dieses Geld aber irgendwo auf einem Bankkonto hortet und nichts Vernünftiges oder nichts Zukunftsgerichtetes damit macht.
Die Gemeinde müsse sich auch bewegen, nicht nur die Privaten. Tatsächlich gäbe es bereits Leute, die in Realp investierten. Das Hotel des Alp und das Berghotel Gallenstock haben einen neuen Besitzer, der an das Potenzial im Dorf glaube. Diesen neuen Schwung wollen die Simmen-Brüder mit ihrer Initiative und ihren Ideen mitnehmen. An einer ersten Informationsveranstaltung im Dorf hätten sie gute Rückmeldungen auf ihre Pläne erhalten. Mit dieser Aufbruchstimmung könne wieder Leben zurück ins Dorf kommen. Sie seien jedenfalls zuversichtlich, dass sie dann in ein paar Jahren nicht mehr allein auf der Hotelterrasse in Realp sitzen müssen.
Christian Öxlin war für uns in Realp. Das Ganze wollen wir jetzt noch einordnen mit Tom Steiner von der Hochschule Luzern Soziale Arbeit. Der Bauingenieur befasst sich unter anderem auch mit der Entwicklung von Dörfern in Berggebieten. Ich habe Tom Steiner gefragt, Realp wälzt große Pläne, kann das von der Ausgangslage her funktionieren?
Also ich beobachte immer wieder, dass viele Berggemeinden eigentlich am liebsten ihre Vergangenheit zurückhaben möchten und finde es aus diesem Grund gut, dass überhaupt mal über die Zukunft nachgedacht wird. Und die Initianten sprechen ja auch von Visionen und darüber lässt sich immer gut diskutieren. Und was ich von der Initiative gelesen habe in den Medien, ist mir persönlich etwas zu sehr auf finanzielle Wertschöpfung und vor allem auf Investoren fixiert. Ich glaube, so etwas funktioniert nur, wenn es vom ganzen Dorf mitgetragen wird und auch im Dorfleben verankert wird.
Sie haben selber verschiedene Projekte begleitet. Was wünscht sich die Bevölkerung in den Bergdörfern am meisten, damit wieder Leben ins Dorf kommt?
Häufig fehlt halt den Menschen der Dorfladen, Restaurants, die Post, auch der Bankomat. Also neben der Versorgung vor allem auch Treffpunkte. So konkrete Wünsche, die ich immer wieder gehört habe, ist zum Beispiel ein Tankstellenshop. Das scheint so die ideale Mischung aus verschiedenen Nutzungen zu sein, beispielsweise mit einem kleinen Kaffee und mit einem kleinen Angebot an Gegenständen des täglichen Bedarfs. Immer wieder wird auch überlegt, wie zum Beispiel der geschlossene Dorfladen wieder eröffnet werden könnte, beispielsweise mit einem Mix an verschiedenen Angeboten. Beispielsweise eben als Kaffee, vielleicht auch als Abholort für Online-Bestellungen oder aber auch zur Vermarktung der lokalen Produkte.
Andere Bergdörfer wie etwa Albinen im Wallis haben mit Wohnprämien Neuzuzüger anziehen wollen. Geld als Lockmittel, funktioniert das auf die Dauer?
Da habe ich zu wenig Erfahrung. Ich denke aber, die Lebensqualität in diesen Dörfern ist ja matchentscheidend, damit jemand dorthin zieht. Und gerade jetzt haben wir auch beispielsweise vielleicht ideale Voraussetzungen, dass die Menschen mehr aufs Land zielen wollen. Aber auch dann braucht es eine gewisse Infrastruktur. Es braucht vor allem auch den Charme und die Qualitäten, die man sich von einem Bergdorf erhofft. Und ich denke, man sollte sich die Frage stellen, weshalb soll jemand nach Realp ziehen? Und diese Frage könnte für mich ein interessanter Ausgangspunkt sein für einen Dialog über die Zukunft der Gemeinde.
Das sind ja alles sehr konventionelle Ansätze. Ein Laden im Dorf, ein Tankstellenshop. Sind Bergdörfer die falschen Orte, um große Visionen zu entwerfen?
Nein, das denke ich nicht. Bergdörfer bieten ja wirklich eine Möglichkeit, etwas neu aufzubauen, bieten relativ viel Freiraum. Ich habe immer wieder erlebt, dass das von Menschen aus den Städten und dem Unterland sehr geschätzt wird. Jetzt ist nur noch die Frage, kriegen wir diese verschiedenen Welten zusammen, also die Menschen, die vielleicht an diesem Ort wohnen wollen und etwas aufbauen wollen, und die Bevölkerung, die dort schon wohnt und vielleicht ganz andere Vorstellungen hat. Und ich denke, da braucht es auch einen Dialog, vor allem mal innerhalb der ansässigen Bevölkerung, wo wollen wir hin und wie können wir diese Chancen nutzen, beispielsweise auch die Ressourcen der Zweitwohnungsbesitzenden, die sich ja oftmals wesentlich oder sehr stark mit diesen Gemeinden auch identifizieren. Und ich denke, da liegt ein großes Potenzial für diese Dörfer.
Er sagt Tom Steiner von der Hochschule Luzern. So stellt man sich den Weg von Xi Jinping an die Spitze Chinas wohl eher nicht vor. Der chinesische Präsident hatte während mehrerer Jahre in einem Bauerndorf gelebt und in einer Höhle übernachtet. Heute ist die Ortschaft, in der Xi gelebt hat, eine Touristenattraktion. Das Dorf wird von der Polizei bewacht. Interviews sind nicht erlaubt. Martin Aldrovandi hat es trotzdem besucht.
Eine lange Schlange hat sich vor dem Eingang gebildet. Eine Touristengruppe steht an für die Sicherheitskontrolle mit Metalldetektor. Taschen werden geröntgt, wie am Flughafen. Die Besucherinnen und Besucher tragen Uniformen aus blauem Stoff. Auf der Mütze ein roter Stern, wie in der Revolutionszeit der chinesischen Roten Armee. Doch das hier sind keine Soldaten, sondern Angestellte einer Versicherung auf einem Betriebsausflug. Er freue sich sehr, sagt dieser Mann, Anfang 30. Ich sehe das als eine große Ehre an. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ich will sehen, wie der Vorsitzende Xi Jinping hier gelebt hat. Hier, das ist Liangjiahe, ein kleines Bauerndorf in der Provinz Shanxi. Ein unscheinbares Dorf eigentlich, hätte hier nicht einmal Xi Jinping gewohnt. Und zwar als Jugendlicher 7 Jahre lang. Er musste wie Millionen anderer junger Chinesinnen und Chinesen nach der Kulturrevolution aufs Land. Weiter vorne in der Schlange steht ein Arbeitskollege. Er hat gleich seine ganze Familie auf den Betriebsausflug mitgenommen. Ich habe darüber nur in Büchern gelesen, selbst habe ich es nicht erlebt. Und die Kinder heutzutage, deren Leben ist doch so angenehm. Deshalb will ich meinem Kind zeigen, wie hart das Leben hier damals war. Bei der Eingangskontrolle wird mir das Mikrofon und das Aufnahmegerät abgenommen. Die Polizei verlangt nach Namen, dem Reisepass und der Telefonnummer. Interviews im Dorf sind nicht erlaubt. Im ehemaligen einfachen Bauerndorf gibt es jetzt eine gut ausgebaute Straße, Restaurants und Souvenirgeschäfte. Eine Reiseleiterin zeigt den Besucherinnen die Höhlenbehausungen, in denen auch Xi Jinping damals gelebt hatte. Sie weist auf 6 Schlafplätze. Genosse Xi habe hier als zweiter von links geschlafen. Die Reiseleiterin zeigt auf einen kleinen Tisch. Dank einer Kerosinlampe habe Xi bis spät in die Nacht Bücher gelesen. Und sie erzählt von den vielen Flöhen, die dem heutigen Staats- und Parteichef damals zu schaffen machten. Einfach war das Leben sicher nicht. Für die meisten Jugendlichen, die von den Städten aufs Land verfrachtet wurden, muss dies ein Schock gewesen sein. Auch für Xi Jinping war es hier wohl alles andere als angenehm. Nach rund einem Jahr floh er und reiste zurück nach Peking. Dort wurde gefasst und musste schließlich nach Liangjiahe zurückkehren. Danach, so die offizielle Erzählweise, habe er hart gearbeitet. Die Botschaft, Xi Jinping wurde in dieser Zeit gestellt, sozusagen auf seine spätere Führungsrolle vorbereitet. Im Dorf leben noch Bewohner, die sich an Xi erinnern können oder dies zumindest sollten. Einer zeigt stolz auf ein Foto, das ihn in einer Gruppe mit Xi Jinping zeigt. Alt sei Xi geworden, sagt der Mann und schmunzelt. Er selbst ist auch Ende 60. Wie war er damals, möchte ich von ihm wissen. Wie gut kannte er ihn? Wir dürfen doch keine Interviews geben, sagt der Mann. Nur ganz kurz. Nein, sagt er, wir dürfen nichts sagen. Kurz darauf stehen Aufpasser in Zivil daneben, die mir schließlich durchs ganze Dorf folgen. Freundlich, aber sehr bestimmt erinnern sie mich immer wieder daran, dass Interviews hier nicht erlaubt sind. Liangjiahe ist Teil des Personenkults um Xi Jinping, den die Partei nicht nur zulässt, sondern auch gezielt fördert. So hatten etwa Xis Vorgänger Hu Jintao oder Jiang Zemin keine solchen Pilgerstätten. Das Dorf Liangjiahe ist dagegen zum Symbol geworden. Ein Wallfahrtsort für treue Parteimitglieder. Fragen ausländischer Journalisten haben hier definitiv keinen Platz.
Gleich 13 Uhr und gleich im 1. und 4. Während der Corona-Pandemie hat sich auch das Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung markant verändert. Weg vom Bargeld hin zu kontaktlosem Bezahlen. Wie lange zahlen wir noch mit Bar? Gast im Tagesgespräch ist Bankenprofessor Andreas Dietrich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Die EU-Kommission will gegen das umstrittene ungarische Gesetz vorgehen, wonach Medien über Homosexualität und Transgender an Schulen zensiert werden sollen. Das ungarische Gesetz sei eine Schande, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Der Klimawandel führt offenbar zu einem verstärkten Abbau von Ozon über der Arktis. Forschende erfassten einen Rekord-Ozonverlust über der Arktis, trotz des weltweiten Verbots sogenannter FCKW, einer Gruppe ozonschädigender Substanzen. In Hongkong wird die prodemokratische Zeitung Apple Daily eingestellt. Sie geriet ins Visier der Behörden wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.